Servus Julia.
Servus Veronika.
Hi, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, ne? Mhm. Kurz bevor wir überhaupt mit der Folge starten, haben wir ein Feedback bekommen, auf das wir heute gerne eingehen möchten, das sich auf die letzte Folge bezieht, wegen dem Thema Geburt. Mhm. Wer wie sein Kind gebären möchte. Und da wollten wir nur noch ganz kurz einmal zur Stellung nehmen. Also erstmal vielen Dank für dieses Feedback und für eure ganzen Feedbacks. Wir haben auch sehr viel positive Feedbacks bekommen. Aber eine Hörerin hat sich eben gemeldet, dass sie sich ein bisschen vorverurteilt gefühlt hat. Das ist vielleicht das richtige Wort, dass Hypnobirthing und so weiter so ausgeschlossen wurde, so kategorisch.
Ja.
Und darauf wollten wir gerne nochmal Stellung beziehen. Dazu wollten wir nochmal Stellung beziehen. Jeder soll ganz individuell entscheiden, wie er sein Kind bekommt. Wir haben natürlich jetzt mit Theresa gesprochen, die eine klassische Medizinerin in einem klassischen Kreis, in einem klassischen Krankenhaus ist. Mhm. Und die einfach empfohlen hat, fürs erste Kind diese Geburt im Krankenhaus vorzuziehen, weil man nie weiß, was bei der ersten Geburt passiert. Und sie hat ja auch gesagt, bei der zweiten Geburt kann man dann immer noch mal schauen, Geburtshaus, Geburtsplan und so weiter, dass man da noch mal ein bisschen offener ist. Aber aus gesundheitlichen Gründen würde sie immer empfehlen, beim ersten Kind einfach die klassische Geburt in einem Krankenhaus zu wählen. Aber wer sich damit nicht angesprochen fühlt, kann das natürlich auch beim ersten Kind schon anders machen. Also wir wollten niemanden irgendwie ausschließen oder wie jetzt bevormunden, wie man ein Kind zu bekommen hat, sondern das war so die klassische medizinische Meinung. Ansonsten freuen wir uns eben über dieses Feedback sehr, sehr, sehr. Generell über Feedback und über Anregungen, über Fragen sind wir immer offen und freuen uns darüber und wollten da nochmal vielen Dank an die Hörerin und wir freuen uns, dass sie heute wieder zuhört oder hoffen, dass sie heute wieder zuhört. Aber wenn ihr euch in irgendeiner Form bemüßigt fühlt, uns zu irgendwas zu schreiben, sehr, sehr gerne.
Ja, unbedingt. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback.
Ja. Das ist für uns ganz wichtig, weil nur so können wir auch irgendwie besser werden.
Genau.
Und so ein bisschen den Anspruch auch immer erhöhen.
Das ist und den Blickwinkel ändern einfach.
Genau, weil das ist uns so tatsächlich natürlich gar nicht aufgefallen, weil wir gesagt haben, hey, wir reden heute über dieses ganze Geburtsthema generell, auch aus deiner Geschichte heraus, wo es so ein bisschen an Aufklärung gefehlt hat und mit dem
und
Feedback.
Ich habe ja auch klassisch geboren im Krankenhaus.
Deswegen. Ja, genau, aber das hättest du auch gar nicht anders machen können mit der Plazenta Previa. Ja. Das wäre wahrscheinlich risikobehaftet gewesen, wo man gesagt hätte, das wäre nicht.
Ich wäre halt gestorben.
So, und das hätte dir wahrscheinlich auch kein Geburtshaus hätte ich angenommen.
Ja.
So,
faktisch,
genau.
Ja.
Und das ist ja auch eben der Punkt, so diese ganze medizinische Aufklärung, dieser ganze medizinische Apparat, der so dahinter steht, den haben wir ja beleuchtet und genau. Aber jetzt freue ich mich auf unsere Einleitung von dir.
Genau, dann sage ich Servus und Hallo, willkommen bei Couple Classics, euer Expertenpodcast für Paare und Eltern, solche, die es werden wollen oder auch nicht. Und wir sind natürlich euer einziger Podcast im deutschsprachigen Raum zwischen Therapeutin und Patientin.
Genau, herzlich willkommen, sage ich dann auch. Heute sprechen wir über das Thema toxische Beziehungen und so das Thema Narzissmus. Das sind ja zwei Wörter, die andauernd überall auf TikTok, Instagram und in allen Medien gerade völlig explodieren. Ganz kurz, bevor wir einsteigen, hast du Erfahrung mit dem Thema toxische Beziehungen?
Ja, du lachst schon so. Du weißt es ja, also man muss es sagen, ja, ich komme aus einer toxischen Beziehung, bevor ich Wolfgang kennengelernt habe. Wolfgang, das können wir alle bestätigen, ist nicht mein toxischer Partner.
Nein, er ist alles andere als toxisch.
Genau, aber mein Ex-Partner, also das war die Beziehung eben vor Wolfgang, lange, 5 Jahre ging das und das war... Jetzt in der Retrospektive kann ich sagen und mit der Arbeit mit dir, das war bestimmt eine toxische Geschichte.
Ja, da gehen wir auch auf jeden Fall noch ein bisschen näher drauf ein. Toxische Beziehungen können ja nicht nur in einer, ich sag mal Liebes-, in einer romantischen Beziehung sein, sondern natürlich auch in Eltern-Kind-Beziehungen, zwischen Geschwistern, zwischen Freunden. Also wir gehen heute nicht nur auf das Thema Beziehung ein, sondern generell auf das Thema toxische Beziehungen, generell auf das Thema auch Narzissmus, was dann immer natürlich das nächste Wort ist. Und wenn wir jetzt überlegen, wo hast du das Wort toxisch oder narzisstisch schon mal das erste Mal gehört? Woher kennst du es?
Ja, witzigerweise natürlich erst nach meiner toxischen Beziehung. Weil Wolfgang und ich, wir sind jetzt seit 13 Jahren verheiratet, seit 18 Jahren ein Paar. Also das war noch vor meiner Zeit sozusagen. Aber ich habe das Gefühl, mit den sozialen Medien und je mehr das alles so in den Fokus rückt, sind auch die zwei Begriffe mehr präsent.
Ja.
So insgesamt. Und man hört es immer mehr. Und grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass man sagt, man schärft vielleicht den Blick ein bisschen auf generell Strukturen oder Beziehungen, die einem nicht gut tun.
Mhm.
Aber ich denke mir auch jetzt eben vor allem aus meiner ganzen Geschichte, ich hätte mir vielleicht damals vor allem gewünscht, dass man das schon ein bisschen mehr besser definiert einfach.
Also das Wort toxisch, der Begriff, der kommt aus dem Englischen und damit ist gemeint giftig oder eben schädlich. Das ist im Prinzip so die Übersetzung. Und im Prinzip kann man das so im Beziehungskontext sehen. Ein Partner, der den anderen bewusst manipuliert, kontrolliert, einschüchtert, demütigt, beleidigt, bedroht, stalkt oder die von den Freunden und der Familie isoliert. Toxische Beziehungen erkennt man daran, dass sie überhaupt nicht gut tun, sondern sogar sehr wehtun und seelisch und auch körperlich krank machen können, erklärt Susanne Kraft, Diplompsychologin aus Kaiserslautern und Beziehungsexpertin. Die 10 häufigsten Symptome, jetzt frage ich dich erstmal, würde dir schon was einfallen?
Ja, ganz klar.
Was fällt dir ein?
Also allein, wie du jetzt schon diese Isolierung von Freunden und Familien, also war bei mir, das war ganz klar. Das war ganz klar, weil das wird dann so aufgebaut, die ganze Beziehung, dass das ganze Leben nur noch um diesen Partner kreist, damit man eben keine anderen Blickwinkel hat, damit man keine andere Meinungen hat irgendwie, sondern alles, was der Partner sagt, stimmt.
Ja.
Und
genau. Die 10 häufigsten Symptome, und jetzt kannst du wahrscheinlich bei jedem gleich nicken oder ja sagen, und es beginnt immer mit Lovebombing, also die völlige Überschüttung, die völlige Einlullung so ein Stück weit des Gegenübers. Alles geht viel zu schnell. Also es ist so, dass man sagt, okay, und jetzt machen wir dies und das und der nächste Schritt und verloben und zusammenziehen und sonst was. Häufiges Hoch und Tief. Egal, was du tust, es ist nie genug. Manipulieren und verunsichern. Schuld liegt immer an dem nicht toxischen Partner. Grenzen werden überschritten. Kontrolle, Isolation, bis sich komplett der nicht toxische Partner abhängig fühlt vom toxischen Partner.
Ja, genau so läuft es, ja.
Das ist irgendwie verrückt, dass man das ja jetzt auch dann kennt, dass das jetzt ja schon da ist. Und das kann jedem passieren. Also das geht hier auch ganz klar darum, das kann dir nochmal passieren und das kann mir passieren, obwohl ich da drin quasi ja eigentlich ausgebildet sein müsste, das zu erkennen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass es hier kein Opfer-Blaming oder so gibt, sondern das kann jedem passieren. Ne? Und das klingt jetzt so banal mit so Lovebombing. Wir wollen jetzt hier nicht Menschen, die sich verlieben und sich überschütten mit Liebe, das ist nicht gleich Narzissmus oder toxische Beziehung. Also wir gehen da über die Folge jetzt noch näher rein. Aber das ist so der Klassiker, der so beschrieben werden kann. Warum oder wer narzisstisch oder toxisch werden kann, gehen wir auch noch mal später rein. Jetzt trennen wir aber erstmal die Wörter, toxisch und narzisstisch. Schon eine Idee, wo der Unterschied liegt?
Ja, narzisstisch würde ich sagen, das beschreibt ja tatsächlich mehr den Menschen an sich. Und toxisch ist mehr so die ganze Dynamik zwischen den Menschen, hätte ich jetzt so gesagt.
Also spätestens seit Ende der 90er Jahre ist der Begriff in die deutsche Popkultur eingezogen, dass wir kennen toxische Männlichkeit, toxische Positivität, toxische Eltern-Kind-Beziehungen, toxische Beziehungen zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen Freunden. Eine Recherche auf Google Trends zeigt, dass die Suchanfragen im Internet dazu seit einigen Jahren mit nahezu ungebremster Kraft explodieren. Also jeder googelt das, jeder sucht nach Tests. Ist meine Beziehung toxisch? Ist mein Partner narzisstisch? Bin ich narzisstisch? Bin ich toxisch? Ist er toxisch? Also so dieses ganze TikTok ist voll. Wie erkennst du einen toxischen Partner? Wie erkennst du dies
die
und
Red
das?
Die Red Flags.
Ja, und das ist ja gut.
Ja.
Also das, ne, wenn wir jetzt 15, 20 Jahre zurückgingen, wo das vielleicht bei dir war, und du ja gerade gesagt hast, ich hätte das gerne gewusst, bin ich ein bisschen vorsichtig und würde das gerne ein bisschen zurücknehmen, weil jetzt jeder darüber spricht, der auch nicht so die Ahnung hat. Weil sowohl bei toxisch als auch bei narzisstisch gibt es natürlich irgendwie Abstufungen.
Ja.
Ich sag mal, wenn was beginnend toxisch ist, wird es mit Sicherheit mehr toxisch werden als weniger. Aber zum Beispiel bei Narzissmus, was ja nun ein Begriff aus der Psychologie ist, toxisch tatsächlich nicht. Es hat in der Psychologie im akademischen Konstrukt keinen Wert. Mhm. Also es ist jetzt keine Diagnose. Du bist toxisch. Mhm. Das gibt es nicht. Narzissmus ist aber eine Diagnose und gehen wir später noch näher drauf ein. Aber dass wir kurz mal auseinandernehmen, was ist was und worauf können wir reagieren. Aber da hilft uns nicht TikTok.
Nee, sondern du.
Ja, meine Kollegen und ich, genau. Weil wir ja im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, ja, aber was macht man denn dann?
Ja.
Und dann habe ich dir ja auch schon so ein bisschen erklärt, normalerweise, wenn du damals zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, hey, pass auf, meine Beziehung hat folgende Symptome. Ich bin hier, weil es sich was nicht gut anfühlt. Mhm. Wenn sich alles gut anfühlt, wärst du nicht bei mir. Mhm. Und du würdest mir dann gewisse Dinge erzählen, wie wir gerade gesagt haben, die Symptome. Ich glaube, mein Partner isoliert mich oder mein Partner manipuliert mich oder immer wenn ich von meinem Partner komme, bin ich verunsichert. Dann würde ich natürlich mit dir ins Gespräch gehen und sagen, okay, warum fühlt sich das so an und warum gehst du nicht? Und wenn du magst, geh mal die Jahre zurück. Warum bist du nicht gegangen? Warum ging das 5 Jahre?
Weil einfach das irgendwann mal so weit gegangen ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss ja froh sein um die Beziehung. Ich muss ja dankbar sein für diesen narzisstischen Partner. Weil
ich muss so tief atmen.
Ja, weil einfach bei mir dann das Gefühl, das war so manifestiert. Eben, ich bin ja eigentlich eine fürchterliche Person. Und dass der mich überhaupt liebt, dass der überhaupt mit mir in einer Beziehung sein will, dann muss ich ja eigentlich dankbar sein. Deswegen, dann kann ich doch nicht, dann, wenn ich jetzt gehe, dann nie wieder. Ich bin für immer allein. Ich sterbe als einsame alte Katzenfrau, um das Klischee zu erfüllen.
Aber Katzen sind jetzt auch nicht schlecht.
Nein.
Ja, also und da, was ich gerade schon gesagt habe, ne, jetzt gehen wir mal in diese Situation rein. Wir gehen 20 Jahre zurück oder mehr oder weniger und du kommst zu mir mit dieser Thematik und das erlebe ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass meistens Frauen zu mir kommen und eben grundsätzlich über so ihr Leben sprechen möchten oder sagen, sie sind unzufrieden oder unglücklich, schlafen schlecht, haben sonstige Symptome. Und dann gehst du natürlich durch, okay, bist du im Job zufrieden, familiär, freundschaftlich und so weiter. Und dann gehst du ja immer weiter rein und merkst, okay, es dreht und wendet sich alles um den Partner. Also es ist immer irgendwie so, ja, eigentlich im Job ist es gut, dann komme ich aber nach Hause und mein Erfolg wird nivelliert.
Mhm.
Oder ich war da mit Freunden unterwegs und erzähle was und die Freunde werden schlecht gemacht.
Mhm.
Ja, das sind doch eh alles solche und solche und das und das. Und du fängst an zu zweifeln.
Mhm.
Ja, ist meine beste Freundin vielleicht doch nicht so ein guter Mensch.
Zweifel, hey, Wahnsinn.
Mhm. So, ne? Und dann, dann würden wir darüber reden oder würde ich sagen, okay, aber du bist ja bei deinen Freundinnen gewesen und alles war gut. Warum kann denn, nennen wir ihn
Max Mustermann.
Max Mustermann. Nennen wir ihn, nee, das finde ich irgendwie doof, Max Mustermann. Aber gut, nennen wir ihn Max Mustermann. Oder nennen wir ihn, nee, geben wir ihm so ein, geben wir, nennen wir ihn Gideon.
Gideon.
Gideon. Ja. Nennen wir ihn Gideon.
Sorry an alle Gideons.
Ja. Ich weiß noch nicht, warum mir Gideon einfällt. Ich gucke mal kurz auf unsere schöne Wand. Nennen wir ihn Mr. J. Da steht nämlich Dr. J. Nennen wir ihn Mr. J. So, du erzählst mir über Mr. J. Und ich werde dann natürlich auch irgendwann hellhörig und sage, okay, du warst jetzt mit deinen Freundinnen aus und alles war prima. Du hast dich gut gefühlt, du hast einen schönen Abend gehabt, kommst nach Hause und erzählst, hey, ich war heute mit den Mädels aus und die hat mir das und das erzählt und so und so und so. Und im ersten Schritt kommt erstmal eine Abwertung dieser Menschen.
Mhm.
Und du gehst ins Bett und denkst dir, ja, vielleicht hat er recht.
Mhm.
Okay, die ist so und die ist so und die ist so. Da sind wir bei der Manipulation und bei der Verunsicherung. Und es gibt ja keinen Grund grundsätzlich, dass dein Partner deine Freundinnen schlecht macht. Und das ist so ein ganz klares Zeichen. Er zieht dich weg von denen.
Mhm.
Und das würde keine gesunde Beziehung machen. Das würde kein gesunder Mensch machen, der in seinem Selbstwert so, ne, wir können es ja vergleichen, wenn du nach Hause gehst oder ich nach Hause komme und erzähle was vom Podcast oder sonst was, sind unsere beiden Partner meistens noch zufriedener und euphorischer als wir. Und ah, dann machen wir doch das und dies und können wir nicht das machen und feiern uns so ein Stück weit.
Oder Wolfgang, hey, spill the tea.
Genau.
Was gibt's Neues?
Ja, genau, und das ist, da weißt du genau, alles ist gut, alles ist schön. Und natürlich gibt es Tage, wo er sagt, ah, okay, ja, und dann geht man schlafen. Aber das ist ein Symptom, ne, dass man sagt, einer, nennen wir es jetzt toxischen Beziehung, aber man kann es auch ungesunde Beziehung nennen, man kann es auch krankhafte Beziehung nennen, egal welchen Namen wir dem geben, aber wir sind bei dir. Weil im Prinzip ist mir egal, was dein toxischer Partner will oder macht. Warum lässt du das zu? Da sind wir bei dir und überlegen, woher kommt das denn aus dir heraus, dass du denkst, dass kein anderer mehr kommt, dass mehr hast du nicht verdient, dass du eben den abnehmen kriegen musst, der jetzt halt übrig bleibt.
Ja.
Oder du ihn vielleicht auch noch retten oder heilen musst und sagst, naja, aber wenn er mich nicht mehr hat, was dann?
Ja.
So, und dann, weiß ich nicht, ob du da relaten kannst, ist dieses Abwerten der eigenen Persönlichkeit. Wie siehst du aus? Nimm mal ab, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes.
Schlimm, ja.
So, nächstes Fame-Wort, Red Flag.
Ja,
so.
Absolut.
Ja, ist ja. Aber so, ne, dass man eben sagt, jetzt macht er dich als Person auch noch schlecht.
Ja.
Dich
nicht nur
runter.
Die Freunde, sondern auch, ja.
Ja.
Und der Zweifel wächst immer weiter. Zuerst sind es ja und sind es wirklich die richtigen Freunde für mich und dann, ach ja. Und es ist eben immer dieses, also bei mir war das so, dass dann immer, das kam ja so schleichend. Weißt du, es ist ja nicht so, dass, und das ist immer so liebevoll verpackt. Ja. So wie so ein gemeines Kompliment, sage ich jetzt mal. So, du bist ja total lieb und hübsch auch, aber du wärst noch hübscher, wenn du ein bisschen sportlicher wärst.
Ja.
So. Oh, oder mit blonden Haaren, glaube ich, würdest du mir noch besser gefallen.
Ja. Genau.
So Sätze sind dann gefallen.
Ja. Und wenn du dann auch versuchst zu sagen, was meint er das nur gut? Gibt es nichts, wo ich sagen würde, ja, das meint er nur gut.
Aber das Gefühl hat es, das wird vermittelt. Ich habe mir dann auch gedacht, ja klar, der will ja nur, der liebt mich ja. Das war ja immer so dieser Kontext, der über allem geschwebt ist. Der liebt mich ja.
Aber hätten wir dich damals gefragt, wie du Liebe definierst und eine glückliche Beziehung, würden dich das heute fragen, wäre es auch ein Unterschied.
Ja.
So, und das ist auch, hat auch viel, das klingt jetzt natürlich von uns alten Tanten so, mit dem Alter zu tun.
Ja.
Aber natürlich hat das was mit dem Alter zu tun, aber du kannst auch noch mit 60 in eine toxische Beziehung geraten. Weil du dann in einem Lebenspunkt bist, wo du irgendwie nochmal anders denkst. Aber diese Verunsicherung, diese Isolation gipfelt meistens als nächstes in Kontrolle. So, wo man jetzt sagt, man guckt ja manchmal so Hollywood-Filme, wo Männer dann oder Frauen bestimmte Dinge tun und man denkt, wie romantisch, ach, jetzt taucht er da auf und überrascht sie. Puh, das ist eher Kontrolle und nicht schön. So, du sagst, ich bin mit meinen Mädels heute essen, ah, und wo geht er hin? Ach ja, zu unserem Lieblingsitaliener. Und dann taucht er da plötzlich auf. Oh, wie romantisch, wie süß, er bringt dir nur Blumen vorbei. Nee, er kontrolliert dich. Und natürlich gibt es auch da wieder Abstufungen oder Männer oder Frauen, die wirklich nur sagen, ich war gerade auf dem Weg und wollte euch nur eine Flasche Prosecco spendieren und weiterziehen. Das gibt es und das ist ganz gesund und ganz toll. Aber meistens ist es ein Eingriff in deine Privatsphäre und Kontrolle. Handy kontrollieren, deine Freunde kontrollieren, nachfragen, Social Media kontrollieren.
Ja.
Wer folgt dir, wer liked bei dir? Das ist nicht romantisch.
Das gab es ja bei mir zum Glück noch nicht.
Nee.
Eben, das
Das gibt es ja heute.
Aber jetzt hat,
ich will ja nur wissen, dass es dir gut geht.
Ja, ja.
Und auch, ne, wenn man jetzt sagt, man kommt um 11 nach Hause und ist um 11:30 noch nicht zu Hause und es ruft ein Partner an, kann das wirklich Sorge sein? Hey, alles gut bei dir? Ich wollte nur kurz fragen. Oder alles gut bei dir? Wo bleibst
du? Wo bist du denn?
Und das ist ein Gefühl. Da müsst ihr wirklich auf euer Gefühl hören. Sagt euch euer Gefühl süß, das ist aber lieb gemeint. Oder sagt euch euer Gefühl,
das nervt mich jetzt so ein bisschen.
Ja. Das gehört ja auch dann in die Reihe der restlichen Dinge oder ist alles andere super und er sorgt sich wirklich und fragt nach. So, hey, ist alles gut bei dir? Weil ich würde sagen, wenn wir uns 5-mal treffen, 4-mal ruft der Wolfgang wegen irgendwas an. An 4 Treffen ist irgendeine Frage mit den Kindern, mit irgendwas. Er hat es vergessen oder sonst was. Und da wissen wir, das ist keine Kontrolle, sondern Mr. Zerstreut hat es vergessen, braucht irgendwas und so. Und das ist dein Gefühl, sagt die. Und mein Gefühl, während ich gegenüber von dir sitze, sagt mir, ja, der hat mal wieder, so, dann sage ich schon, Wolfgang, so, gehst dran, alles gut. Und das ist noch nie, dass ich so irgendwie, dass du gesagt hast, oh, jetzt kontrolliert er mich. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr natürlich ein bisschen hinspüren, wie fühlt sich das an? Und reiht sich das ein mit, er kontrolliert mich, er isoliert mich, er überwacht mich, er hinterfragt mich? Oder ist das ein ganz normale, super entspannte Beziehung und er sorgt sich einfach, weil ich bin eine Frau, tut mir leid, dass wir das so sagen müssen, aber ja, wir leben in einer großen Stadt. Ich gehe aus, ich fahre alleine nach Hause und dahinter fragt einfach, ist alles gut? Klar. Brauchst du was? Mhm. Das ist der Unterschied.
Aber also das, würdest du sagen, es ist praktisch, es müssten schon mehrere Punkte,
ja,
dass man sagt, ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt so ein Schemata für mich irgendwie, wie ich das abklopfen kann, dass nicht ein einzelner Punkt, wenn der zutrifft, dann kann man schon gleich sagen, hey, das ist toxisch oder ein, nee, narzisstischer Partner, sondern es müssen schon mehrere Punkte.
Also wenn greifen. wenn ein Partner, eine Partnerin in irgendeiner Form, und das ist der einzige Punkt, sagt, du bist zu fett für deinen Rock, wenn du nicht sportlicher bist, bist du nicht schön, ist das, nein.
Gut, das für sich ist auch, ja, einfach insgesamt scheiße.
Ich finde, das reicht, ja, weil das ist, wir stecken nie in dem anderen drin, warum der vielleicht gerade nicht in Shape ist oder gar nicht in Shape sein will oder das sein Shape ist. Mhm. Da sind wir so, ne, beim Thema Bodyshaming in irgendeiner gewissen Weise. Da finde ich, mehr Red Flag geht nicht. Mhm. Das finde ich einfach nicht richtig. Ja. Wenn ich nicht in Shape bin und ich frage meinen Partner, oh, ich habe ganz schön zugenommen, oder? Und ich habe vielleicht 5 Kilo zugenommen, dann will ich nicht, dass er sagt, nein, hast du nicht. Dann will ich, dass er sagt, ja, klar, aber gibt ja vielleicht Gründe.
Wie fühlst du dich
denn
damit? Genau. Bist du okay und, oder nicht?
Genau, bist du okay? Und ehrlich gesagt, es ist mir jetzt nicht aufgefallen und ich liebe dich auch so, aber wenn du willst, dass ich dir helfe, dass wir gesund essen oder so. Ich bin jetzt ja Vegetarierin, hm, und mein liebster Partner macht mit.
Ach cool.
Mal schauen, wie lange ich, mhm, jetzt, aber ich möchte das wirklich ein bisschen durchziehen. Und dann, wenn ich aber sagen würde, ich muss jetzt auf Kohlenhydrate verzichten, weil ich zu dick bin, mhm, will ich nicht, dass er sagt, ja, das finde ich auch, lass uns das nicht mehr essen, sondern klar, wenn du magst, dann machen wir das. Und wenn er Nudeln will, mache ich ihm die Nudeln. Also da spürt hin, ne? Also fühlt da mal hin, fühlt sich das übergriffig oder abwertend an. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade meinte. Das ist die eigene Arbeit. Was spüre ich mich? Mhm. Habe ich überhaupt eine Abgrenzung? Kenne ich überhaupt das Wort Selbstwert? Mhm. So, und dann sind wir
ja
wieder an dem Punkt.
Jetzt schon tief atmen. Ja. Ja.
So, und da sind wir bei dem Punkt Selbstwert. Mhm. Den hat uns früher keiner beigebracht. Da sind wir ja jetzt in dieser Welt, in der wir über Selbstwert reden und über dieses ganze Responsibility, bla bla bla, sind, mhm, ist super. Das kannten wir aber aus unserer Zeit, wo wir 15, 16, 17, 18 waren, nicht.
Ja.
Da waren wir einfach noch an dem Punkt, wir müssen dem Mann, männlichen Wesen gefallen, ja, mit den Jungs, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Uns hat keiner aufgeklärt. Unseren Eltern, also die haben sich gedacht, na, die kriegen ja alles, denen geht's, ja, gut.
Klar.
Heute würdest du mit deinen Mädels anders reden, wenn die jetzt 15, 16 wären. Aber damals, da gab es jetzt nicht dieses, so die Bravo-Foto-Love-Story.
Ja.
Großartig. Da war sowas. Liebes Dr. Sommer-Team, mein Freund sagt mir ständig, ich bin zu dick.
Ja.
Bin ich zu dick?
Ja.
So, und dann hast du die Antwort gesehen, liebe, was weiß ich, Stefanie, du bist nicht zu dick, wenn du dich nicht zu dick fühlst, und lass dir das nicht einreden. Also da gab es schon diese Ansätze. Und dann gab es ja auch diese Nacktbilder mit, ja, dem Selbstauslöser, mhm, in der Hand, mhm, für Body Positivity. Ich meine, muss man überlegen, das ist 25 Jahre her. Ich spreche. Oh.
Ja, ja.
Ja, aber ungefähr. Und das war so der Anfang davon, wo man, ja, eben auch verschiedene Körperformen gezeigt hat, dass du überhaupt ein Gefühl dafür bekommst. Körper sehen alle anders aus. Mhm. Und jeder Körper ist irgendwie okay, so wie er ist, wenn du damit okay bist. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, aufs Bauchgefühl zu hören, nicht sofort zu reagieren, sondern kurz mal hinschauen. Und dann wäre es immer gut, wenn ihr es schafft. Und wir verlinken euch in den Shownotes auch alle möglichen Hilfestellen und an Telefonnummern, die Telefonseelsorge, die Caritas, an die man sich wenden kann. Aber tatsächlich im ersten Schritt bei euch anzufangen, das klingt jetzt wieder so nach dem Motto, ich bin doch nicht schuld daran, es geht hier nicht um Schuld, sondern für sich einstehen. Mhm. Sprecht mit irgendjemandem, der euch nahesteht, oder geht zu einem Fachpersonal, geht zu einem Therapeuten, zu einem Psychologen, zu irgendjemandem.
Es gibt ja auch so ein Hilfetelefon, ne?
Genau, mhm, das Telefonseelsorge gibt es, wo man im ersten Schritt mal hingehen kann. Der Weiße Ring ist auch dafür da, wo man sagt, hey, pass auf, mir passiert Folgendes. Ist das richtig so?
Ich glaube, das ist super wichtig, dass man sagt, einfach mal so eine Einordnung von, ja, außen.
Ja.
Dass wenn man spürt, irgendwie, ich bin nicht mehr glücklich, und das ist ja gerade, es war bei mir auch, weil man man hat das Gefühl, du wirst ja völlig wahnsinnig. Du hast überhaupt gar kein, du kannst es überhaupt nicht mehr einschätzen, alles. Man kann es, also man ist so manipuliert im Kopf, dass man das Gefühl hat, du kannst das gar nicht mehr objektiv betrachten. Ist es gut, ist es schlecht, ist es toxisch oder nicht?
Ja. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn wir uns das selber fragen, wird irgendwas nicht in Ordnung sein. Mhm. Das heißt aber nicht, dass der andere gleich Narzisst ist oder toxisch ist, dass vielleicht bei mir auch irgendwas liegt, ne? Dass man, dass ich eben mich gar nicht lieben lassen kann. Mhm. Weil wenn ich mich selber nicht gut finde und mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Mhm. Das ist ja wie so ein Bewerbungsgespräch. Du gehst jetzt hin zu, weiß ich nicht, BMW, Siemens, Knorr, Bremse oder sonst wo und sagst, hi, ich bin Julia, ich bin Sales Frau, was auch immer, ich kann verkaufen. Und zwar krass, also wie kein anderer. Ja, dann werde ich wahrscheinlich eingestellt. Wenn ich jetzt in eine Partner, in so einem Speed-Dating gehe und ich sitze da und sage, also ich weiß nicht, eigentlich bin ich zu dick und ich bin auch irgendwie nicht besonders schlau und ach, ich kann auch irgendwie sonst nichts. Naja, grundsätzlich wird mein Gegenüber sagen, okay, next. So, und wenn ich aber hingehe und sage, also ich bin relativ lustig, ich kann richtig gut kochen, und mit mir kann man einfach echt Spaß haben und ich bin ein liebenswerter, herzlicher Mensch, dann sagt er zumindest schon mal, zweites Date wäre cool. So. Aber das muss ich ja auch fühlen. Ich kann das natürlich auch runterrattern, aber nicht fühlen, das merkt man einem ja auch an. Aber ich bin dafür verantwortlich, bei mir zu sagen, grundsätzlich bin ich okay. Ich könnte hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen, aber ich bin grundsätzlich okay. Ich bin netter Mensch, mit mir hat man es eigentlich gut.
Ja.
Das ist der wichtige Punkt. Dann kann auch keiner da hinkommen und sagen, nee, Veronika, hast du deine roten Haare? Ich weiß es nicht.
Blond wäre schöner.
Blond wäre schöner, schwarz wäre schöner, ein kurzer Bob wäre schöner, was auch immer. Dann würdest du sagen, du, pass auf, der schwarze Bob sitzt da drüben.
Ja.
Und das mit einer totalen Entspannung. So, das kann jetzt eben keiner überhaupt dir nehmen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass du es bei dir selber natürlich lösen musst. Und dann vermutlich hat jemand, der narzisstische Züge hat oder Narzisst ist oder ein toxisches Gedankengut hat, gar keine Chance bei dir. Aber das baut sich auf. Das hast du nicht mit 15.
Nee.
Es hat auch heute keine mit 15. Weil du ja so ein bisschen in der Resonanz und in so einem Spektrum lebst mit, wie findet die mich, wie findet der mich, wie viele dort und so weiter, wie viele Follower habe ich, wie viele Likes habe ich. Da sind wir ja auch schon in so einem Messwert, den hatten wir ja früher nicht.
Nee, das muss, ja.
Also da bin ich auch froh. Ich habe ja oft Patienten, die eben mit so einem Thema auch zu mir kommen und mich fragen, ja, ich weiß nicht, oder bin ich in einer toxischen Beziehung oder aber auch in einer toxischen Freundschaft. Kennst du das?
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also wenn ich so, nee, da hatte ich tatsächlich.
Ja.
Nee.
Und da kommen Menschen auch ganz, ganz häufig in eine Psychotherapie, weil sie geghostet werden. Dazu werden wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen, Ghosting. Aber so, dass toxische Freundschaften auch ein ganz, ganz großer Punkt sind, hängt natürlich auch mit einer narzisstischen Persönlichkeit vielleicht zusammen. Wie gesagt, auf Narzissmus kommen wir noch. Bist du aber davon tatsächlich total befreit?
Ja.
Sehr schön.
Da.
Ja, ne? Ist auch schön.
Ja.
Und dann kommen die zu mir ganz oft und sagen, ja, ich habe auf TikTok folgende Erklärung gehört und Videos zu vermeintlichen Opfern oder eben Tätern, wie auch immer. Und da gibt es jetzt eben wahnsinnig viel Aufklärung. Wie gesagt, ne, sehe ich ein bisschen mit Sorge auch, dass es vielleicht ein bisschen zu krass ist. Und da kommt eben auch immer wieder dieses Wort Narzissmus. Das kommt dann ja noch immer. Und jetzt unterscheiden wir auch mal eben dazwischen. Und werden uns mal mit diesem Wort Narzissmus auseinandersetzen. Weißt du denn, woher das Wort überhaupt kommt?
Ja, das ist Narziss, glaube ich, ne? Irgendwie.
Je nachdem, griechisch, aus welchem, ja, griechisch, lateinisch, genau.
Latein,
ja.
Irgend sowas daher kommt.
Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Wir laden euch das auch auf Instagram hoch. Könnt ihr jetzt gerne, während ihr zuhört, auch mal schnell reinschauen. Erklär doch mal unseren Hörern, was du gerade siehst.
Ja, da ist ein junger Mann.
Und du kannst es ja noch mal richtig beschreiben.
Genau.
Aufgrund deines Hintergrundes.
Kunst-LK, genau. Kann ich euch jetzt das Gemälde hier von Caravaggio interpretieren. Und zwar eben, man sieht einen jungen Mann, der kniet auf dem Boden beugt sich über ein Gewässer, ein Teich oder irgendwas. Und ein hübscher junger Mann beugt sich drüber und betrachtet sein Spiegelbild im Wasser.
Genau.
Und man sieht schon, der ist da total gefangen in seinem eigenen Spiegelbild. Man sieht auch gar keinen anderen Hintergrund, man sieht nichts außer den Typen und sein Spiegelbild.
Genau, und wie du schon sagst, das Gemälde ist von 1594 vermutlich. Hm. Und der Ausdruck Narzissmus, altgriechisch quasi aus dem Lateinischen, altpsychologisch und umgangssprachlich Selbstverliebtheit, so da kommt das jetzt her, und Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt als alle anderen um sich herum. So.
Knallhart.
Genau. In der Umgangssprache wird eine stark auf sich selbst bezogene Person, welche andere Menschen geringere Beachtung als sich selbst schenkt, als Narzisst bezeichnet. Mhm. So, Narzissmus schließt meist negatives moralisches Werteurteil ein. So, das ist irgendwie so dieses ganze Thema. Und in der Metamorphose von Ovid, so jetzt gehen wir mal ins Altgriechische und so weiter, in die Mythologie, wurde der Narzis eben mit diesem Fluch belegt, dass er in seiner Selbstverliebtheit stirbt. Deswegen hängt er über seinem Spiegelbild, ertrinkt darin und stirbt. So.
Tragisch.
Kommen wir aber zurück ins Jahr 2024 und wir haben das Gefühl, wir sind von Narzissten umgeben. Wir hören das Wort ständig und andauernd. Im Gegensatz zum Toxischen ist das tatsächlich ein Begriff, der in der Psychologie eben Fuß fasst. Also den kennen wir daher, das ist eine Persönlichkeitsstörung, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung kann diagnostiziert werden. Bei Persönlichkeitsstörungen ist immer das Problem, die sind grundsätzlich nicht behandelbar.
Oh.
Weil der Narzisst auch seltenst bei mir sitzt. Er ist ja nicht schuld.
Stimmt.
Ja. In seinem Wertesystem bist du ja schuld. Du bist ja nicht gut genug, du bist nicht dünn genug, du bist nicht tough genug, du bist nicht dies genug, du bist nicht jenes genug. Seit ich als Paartherapeutin arbeite, sitzt er oder sie ab und zu mal wieder bei mir, weil sie ja natürlich durch den Partner getrieben oder Partnerin getrieben dann doch zu mir kommt. Und dann wird es spannend.
Oh, das glaube ich.
Dann wird es wirklich spannend, weil du dann da bist und dir denkst, ha, okay. Wie kommst du dazu, so eine Ansicht zu haben? Also da ist man manchmal sprachlos, was manche Menschen in ihrem Wertesystem für richtig befinden. Mhm. Da staune ich schon das ein oder andere Mal.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, aber ganz wichtig, es gibt ganz viele verschiedene Abstufungen. Also jemand kann narzisstische Züge haben und ist sonst, ich sag mal in Anführungszeichen, guter Mensch. Mhm. Aber er kann narzisstische Züge haben, er kann narzisstische Abstufungen haben und muss aber nicht der generelle Narzisst sein. Also das ist auch wichtig, dass man das nicht total verallgemeinert. Es war jetzt auch sehr, sehr tief, wie wir da reingegangen sind. Das war mir aber ganz, ganz wichtig, dass wir diese beiden Begriffe mal wirklich auseinandernehmen. Und was würdest du denn sagen, wie viele Narzissten sind dir schon begegnet? Oder wie gehst du mit dieser Aufklärung um? Oder was ist dein Gefühl, jetzt über Narzissmus zu wissen? Beziehungsweise so, wenn du auf dein Wertesystem guckst, sagt dir das was? Kommen dir da Menschen, du musst sie nicht mit Namen nennen, aber weißt du?
Ach doch, klar. Also wenn man jetzt so die Definition im Hinterkopf hat, dass man sagt, zumindest, wie du ja sagst, mit Abstufungen, also dass gewisse Züge, Persönlichkeitsmerkmale von Menschen im Bekanntenkreis, wo man sagen würde, ja, also das würde ich jetzt schon in die Richtung schieben.
Und würdest du sagen, dass deine toxische Beziehung an einem narzisstischen Partner lag?
Ich denke schon. Ja. Jetzt so im Nachhinein, weil es schon sehr viele Punkte.
Welche der 10 Symptome, die wir vorhin genannt haben?
Müssen Sie nochmal nachspielen?
Warte, ich bin schon dabei. Lovebombing, alles geht viel zu schnell, häufiges Hoch und Tief, egal was du tust, nie genug. Manipulieren, verunsichern, Schuld liegt immer bei dem nicht-toxischen Partner. Mhm. Grenzen werden überschritten, Kontrolle, Isolation, bis hin zur kompletten Abhängigkeit vom toxischen Partner.
Ja, also kann ich alles unterschreiben, in verschiedenen Abstufungen natürlich, also das Lovebombing war da, alles viel zu schnell nicht so sehr, weil wir waren noch ziemlich junge. Also dass man dann sagt, mit 19 zieht man jetzt noch nicht direkt, ich habe ja noch nicht mal Abitur gehabt.
Ja.
Deswegen, also da.
Heißt ja nichts.
Ja, heißt nichts, ja. Aber also das waren schon, aber also manche Sachen, zum Beispiel dieses Manipulieren und Verunsichern, ganz klar. Egal, was man tut, es ist nie genug.
Ja.
Also deswegen, da kann ich schon sagen, Kontrolle und Isolation, also Isolation ganz klar.
Ja. Also das merkt man eben schon, es sind dann wiederum immer die gleichen Punkte. Ja. Also man kann sich an diesen Symptomen schon langhangeln.
Ja. Ja,
also das kann man schon machen. Und ihr könnt vielleicht aus dieser Folge oder aus diesem ersten Teil der Folge, denn wir kommen jetzt gerade zum Ende, schon für euch so ein bisschen, ich sag mal, einen Schluss ziehen, dass ihr sagt, okay, wenn von diesen 10 Symptomen 5 zutreffen, dann würde ich zumindest mal darüber nachdenken, diese Beziehung zu hinterfragen. Mhm. Egal, ob eben zu einem Partner oder zu einem Freund oder Freundin oder wem auch immer. Toxische Beziehungen sind nicht nur auf romantischer Ebene, sondern eben auch auf freundschaftlicher Ebene oder auf familiärer Ebene, dass man das nicht ertragen muss. Nur weil der andere das für sich irgendwie so als gut empfindet, heißt das nicht, dass das für dich gut ist. Mhm. Und jede Beziehung, die uns nicht gut tut, dürfen wir beenden oder dürfen wir verändern oder dürfen wir auch für unsere Bedürfnisse auslegen.
Ja.
Und wir kommen in der nächsten Folge zu dem Thema Ursachen des Narzissmus und wir kommen auch zum Thema weiblicher Narzissmus, weil das wissen ganz viele nicht, dass der weibliche Narzissmus anders eigentlich als der generelle oder auch in Schrägstrich männliche Narzissmus ist tatsächlich ein Unterschied.
Mhm.
Also so als kleiner Ausblick für die Folge dann in 2 Wochen dürft ihr gespannt sein.
Ja.
Was die Ursachen sind und dann kommen natürlich auch wieder unsere Tipps, wie ihr damit umgeht, was ihr tun könnt. Aber jetzt haben wir euch sehr mit Fakten auf jeden Fall vollgestopft.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind ja immer wieder so ein bisschen, das ist ja unsere Idee auch, euch ja auch ein Stück weit aufzuklären.
Ja, unbedingt.
Und das war jetzt heute eine sehr theoretische Aufklärung, aber tatsächlich finde ich gerade in dem Thema, weil es überall ist, ganz, ganz wichtig.
Ich auch. Super.
Ja. Ich freue mich auf den zweiten Teil dieser Folge, weil das jetzt auch mal alle für alle Hörer, auch ohne Kinder, haben wir jetzt mal gedacht, es ist an der Zeit, mal auch für euch alle eine Folge rauszubringen. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich auch das dazwischen geschoben. Mhm. Ursprünglich wäre jetzt eigentlich
Wochenbett.
Mhm. Ja, wir haben noch 2-mal die Theresa zu Gast, aber wir haben gedacht, wir spielen jetzt mal was für euch alle mit ein, auch die Menschen ohne Kinder und freuen uns, euch in 2 Wochen wiederzuhören und nach wie vor schickt uns euer Feedback, eure Kommentare. Wir freuen uns über alles. Liebe Veronika.
Liebe Julia, dann sagen wir beide
Servus.